Wir sehen jetzt schon bereits, also Ende August, Anfang September, wie europaweit die Energiepreise gemanagt werden. Also das heißt, wenn man halt jetzt vorbucht für nächstes Jahr, dann wird halt der Preis noch nicht so krass werden, wie man es befürchtet hat. Ja, auch die Gassituation. Also die Leute werden es natürlich merken. Man wird dann halt diese komischen Ausgleichsmechanismen schaffen und sich den Mund fusselig reden, ja, wie der Ausgleichsmechanismus irgendwie hätte aussehen sollen, was man hätte tun sollen und so. Die Leute werden spüren, aber es bleibt halt wahrscheinlich alles unter dieser ganz krassen Schwelle, ja, wo jetzt dann zu viele Leute da durchdrehen würden. Und das nimmt halt also jetzt schon größtenteils denjenigen den Wind aus den Segeln, die halt dann jetzt die große Revolte geplant hatten. Also dieses übliche Taktieren, ja, man wartet immer auf irgendeine Krise, weil ohne Krise läuft ja anscheinend gar nichts. Und dann meckert und mault man und versucht halt eben dann die Leute zu animieren und irgendwie kämen dann die Millionen auf die Straße und schwuppdiwupp hättest du dann irgendwie noch so die Regierung gestürzt etc. Oder notfalls käme dann Wladimir Putin angeritten hier mit Rüstung auf dem Pferd und rette die Leute hier oder Donald Trump, QAnon, irgend so ein Shave Command und so. Das heißt, also der Fantasie sind ja da keine Grenzen gesetzt, ja. Also das sind also die Möglichkeiten natürlich, wie halt die Regierungen sich dann schon vorbereiten. Also man will erst einmal natürlich die Situation abmildern und ansonsten bleibt eigentlich nur noch übrig, dass man halt die Radikalen da draußen, ja, dass man die ja so ein bisschen machen lässt. Man kann auch gezielt Provokateure einsetzen, das ist ja jetzt nichts Neues für die Geheimdienste und so, ja. Und wenn halt dann der Protest halt wieder total ins Nazi-Ding abdriftet und wenn halt eben dann das alles in eine völlige Schwurbelrichtung abdriftet, dann kommt die Regierung abermals durch eine Krise durch. Ja, es geht dann alles weiter wie bisher und die Aktivisten sind alle furchtbar enttäuscht und furchtbar frustriert. Und nun gab es einen Beitrag hier am 2. September 2022 bei diesem Magazin Sezession von Götz Kubitschek, ja, der da irgendwie so die Fäden gesponnen hat in der neurechten Szene, auch mit im Zusammenhang mit der AfD und so. Der Beitrag heißt Herbst, Empörung, Grundsätze, Teil 3, Partei. Ja, und das wurde jetzt dann auch irgendwie gepostet von Höcke auf Twitter. Ja, das heißt, dieser Text macht jetzt halt so die Runde. Und man kennt das ja normalerweise, dass halt dann so Figuren wie Kubitschek und andere sich da ja miteinander kommunizieren. Man gibt dann so die Talking Points und eine Linie vor. Und das ist dann die Linie. Und das sollen die Leute machen. Und das geht halt dann jedes Mal schief. Also man sieht halt in dem Text richtig gravierende Ideenlosigkeit dieser Aktivisten da draußen. Also es heißt dann hier, falls die AfD das Potenzial der kommenden Proteste nicht richtig nutzt, wird ihr Konkurrenz erwachsen. Also er spricht dann hier von dem ehemaligen AfD-Politiker André Pockenburg. Also ich habe jetzt überhaupt nichts mehr gehört seit ewigen Zeiten von dem. Ich weiß jetzt nicht, was da jetzt groß laufen soll bei dem Pockenburg. Dann der Publizist Jürgen Elsässer. Der war ja, also der hat ja sehr viel Werbung gemacht eigentlich für die AfD, gerade auch für so Leute wie Höcke. Das heißt, solange da irgendwie so Elsässer da ein gewisses Potenzial zu erkennen glaubt, um das Ganze in eine Pro-Russland-Richtung zu bringen, dann ist der Elsässer da mit dabei. Ja. Also da kann Elsässer auch rummaulen, dass das mit der AfD nicht so klappt wie vorgestellt, ja, und dass man sich dann halt vielleicht anderweitig politisch umguckt. Hier wird von Kubitschek noch erwähnt, die Freien Sachsen. Aber was soll denn da großartig laufen? Dissident Anselm Lenz. Also das sei jetzt dann so die Konkurrenz schon für die AfD. Und das heißt, man würde jetzt dann, also verschiedene Kräfte abseits der AfD, würden dann die Linke herausfordern, die am selben Tag auf demselben Platz mit Gregor Gysi auftreten wird. Also wir haben auch den aktuellen Artikel hier auf Spiegel. Also jemand von der Linksfraktion leitet rechtliche Schritte ein gegen diese Freien Sachsen, nachdem die in seinem Namen zu einer Demonstration aufgerufen hätten. Also linke AfD und Freie Sachsen planen jeweils eigene Versammlungen in Leipzig am Montag. Also die Linken. Die Linken wollen hier demonstrieren mit Martin. Linken wollen auftreten hier mit Martin Schirdewan und früheren Fraktionschef Gregor Gysi. Erwartet werden 3.000 bis 4.000 Teilnehmer. Weil es halt Linke sind, wird der Mainstream halt dann auch eher so gefühlvoller über diese Leute dann berichten. Die Freien Sachsen. Die Freien Sachsen kündigten da was an. Also da gibt es hier so eine Veranstaltung, die heißt Freie Sachsen unterstützen den Montagsprotest von Sören Pellmann und der Linken gemeinsam gegen die da oben. Für 10 Teilnehmer angemeldet. 10 Teilnehmer. Der Kreisverband der rechten AfD erwartet darüber hinaus bei einer Aktion am Stadtrand ebenfalls 10 Teilnehmer. Daneben sind weitere linke Gruppierungen mit eigenen Demos am Start. Also das gibt halt vielleicht erstmal richtig schlechte Presse, wenn halt da so ein paar versprenkelte Freie Sachsen rumstehen oder AfDler rumstehen. Und dann hast du so ein Meer aus Kommunisten, ja so 3.000, 4.000 Leute. Ich meine, wir haben es gesehen bei den großen oder den größten Corona-Demos vor nicht allzu langer Zeit. Also da konnte man halt, ja, vielleicht 40.000 Mann mobilisieren. Das war alles. Also es waren nicht Hunderttausende, das war schon gar keine Million oder sowas, was Leute da herbeifantasierten. Und das bei schönem Wetter. Und das war auch eher so eine Art Mischveranstaltung. Also da gingen halt alle möglichen Leute hin, die ihre Corona-Infos aus dem Internet bezogen. Ja, also es war natürlich jetzt nicht alles Rechte oder Rechtsextreme. Und man sieht halt eben das rechtsextreme Spektrum. Ich meine, lesen Sie mal einen von diesen schrecklich langweiligen Verfassungsschutzberichten. Ja, diese großen Jahresberichte. Da listen die halt auf, wie klein die Neonazi-Szene eigentlich ist. Ja, und eine neue Organisation mit 500 Mitgliedern oder whatever. Ich meine, es gibt Türkenvereine in Deutschland, die riesig sind. Im Gegensatz dazu. Also winzige rechtsextreme Szene eigentlich. Und dann ist es halt noch so, dass man jetzt schätzen kann, wie groß ist jetzt so diese Truther-Szene, Verschwörungsszene, diese Aktivisten-Szene. Das ist ja alles nicht klar definiert, ja. Kann ja jeder plötzlich dazustoßen oder so ein bisschen sich mit damit überlappen und so. Das ist ja alles sehr, sehr wischiwaschi in diesen Aktivistenkreisen. Und oftmals überschneiden sich halt diese Truther mit den Neonazis, weil man glaubt halt irgendwie alle so an die Windmühlen von Zion. Man hat keine richtige Bildung über die Geschichte, also vor allem nicht das britische Kolonialreich und die Bank of England und wie man das fraktionale oder wer das fraktionale Reservebanking geschaffen hat und aus welchen Gründen. Also ja, und es ist halt einfach, wenn man jetzt guckt auf Telegram und so, viele kaufen sich dann Fake-Abonnenten, Fake-Follower auf Telegram. Und wenn man dann schaut, wer liest das Zeug eigentlich regelmäßig, dann ist es ein Bruchteil von den Followern. Und ja, das können 100, also der harte Kern der Truther-Szene, das können 100.000 Leute sein in Deutschland oder vielleicht 150, vielleicht 200.000 Leute. Das ist vielleicht alles. Ja, das heißt, manche stoßen so ein bisschen dazu, dann aber auch nur teilweise, dann sind sie aber nicht wirklich aktiv, dann gehen sie aus der Szene vielleicht wieder raus, wenn Corona vorbei ist und die Gaskrise. Aber jetzt so der harte Kern, vielleicht sind es 100.000, vielleicht sind es 200.000 und das ist der Kuchen, wo dann verschiedene Aktivisten oder Influencer dann ihr Stück davon abhaben wollen. Und je mehr Influencer, umso kleiner das Stück, das man halt vom Kuchen abhaben kann. Also gerade bei der Flüchtlingskrise kamen ja, oder auch der Trump-Ära, kamen so viele neue Influencer dazu. Dann Corona, so viele neue Influencer. Jetzt gibt es halt wieder neue Influencer wegen halt dem Ukraine-Krieg. Und dann Gaswinter gibt es wahrscheinlich wieder neue Influencer, die vorher niemand kannte oder die halt einfach so nicht in Erscheinung traten. Ja, und ich meine, man sieht halt eben, ja, bei der wichtigsten Corona-Demo, wenn dann nur 40.000 Leute kommen, das ist halt alles nicht mal annähernd so groß, wie es die Szene immer glaubt oder meint. Ja, und dann kannst du noch halt eben halt mit der Kettensäge rangehen an diese ganzen Fantasievorstellungen, also dass halt dann Donald Trump uns rettet hier in Deutschland. Das war ja auch mal so der Gedanke. Oder QAnon-Zeugs. Das wurde ja in Deutschland nicht nur aus Amerika übernommen, so wie ja nicht alles oder fast alles übernommen wird aus Amerika, sondern man hat das hier noch weiter gesponnen. Also die üblichen Reichsbürger haben das hier noch weiter gesponnen und zwar würde dieses amerikanische Militärverwaltung, die es ja mal gab, die wird es irgendwie noch so geben und die würde uns dann befreien, wenn halt so das Signal kommt von Donald Trump und so und QAnon. Also wenn man das alles hier mal, diesen ganzen Fantasiemumpitz mal weglöscht und wenn man dann eben noch hier ein realistisches Bild halt eben hat von der Unterstützung durch Russen. Ist ja hauptsächlich nur Propaganda, da läuft vielleicht auch Geld, läuft vielleicht auch Informationen da übermittelt und so, aber ja, das Spektrum von dem, was die Russen machen können oder Russen machen wollen, das ist auch begrenzt. Ja, und damit haben wir es jetzt halt eben dann zu tun. Das heißt, die Linken sind immer viel kohärenter und die Linken sind viel größer als auch radikalere Linke. Das ist alles viel größer als jetzt diese Truther-Strukturen. Ja, jetzt versucht es halt dann die Kompakt mit dem Argument für eine Querfront. Also irgendwie die Rechten sollen total rechts bleiben, die Linken sollen total links bleiben, sollen sich die Hand reichen und dann irgendwie, ja. Also du musst schon die Leute zusammenbringen, aber das ist halt einfach eine größere Aufgabe, wenn du halt diese ideologische Sektiererei aus den Leuten rauskriegen musst. Und halt eben auch den Mainstream ansprechen musst, ja, ohne jetzt halt in dieses Larifari zu verfallen. Also dass man halt irgendwie auf die extremen Linken und extremen Rechten und extremen Truther hindeutet und sagt, guck mal, wie schlimm die sind. Also schlussfolgert man dann irgendwie draus, dass jetzt alles wesentlich in Ordnung sei und man soll sich einfach irgendwie hier zurücklehnen oder alles so laufen lassen, ja. Also man muss halt eben dann auch erklären können, wie krass Positionen sind, die im Mainstream gehalten werden oder was halt dann die Mainstream-Politik macht, was hier so den Leuten als normal angedreht wird. Also man hat jetzt schon anscheinend hier vorgefühlt, ja, die Linken, gerade wenn es um so Wirtschaftsthemen geht, ja, soziale Gerechtigkeit und verarmte Leute und Hartz-IV-Empfänger, also da kann die Linke halt vielleicht sogar mehr glänzen, kann die Linke vielleicht mehr glänzen als die AfD. Und das wäre dann die zweite große Krise in Folge, wo die AfD keinen Blumentopf gewinnt. Bei Corona hat man keinen Blumentopf gewonnen. Auch wenn man jetzt da Attila Hildmann auf der Bühne abgeknutscht hätte oder halt Ballweg immer eingeladen hätte zur AfD und so, das hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht an den Wahlurnen. Also es war relativ schnell klar, die AfD versuchte das halt Thema Corona zu benutzen, so als Aufreger, als Protest, in der Hoffnung, dass man dann halt hier neue Wähler gewinnt, wie damals mit der Flüchtlingskrise. Aber das hat alles nicht funktioniert. Also dann heißt es hier bei Kubitschek folgendermaßen, es heißt hier von Kubitschek: Die Freien Sachsen seien kein Gegner der AfD, sondern der Hinweis auf ein Potenzial, dass die AfD an ihre originäre Aufgabe erinnern und sie aus ihrem Parteistaatmodus aufschrecken sollte. Sie muss kämpfen und darf nicht nur ihren Status als starke Opposition verwalten. Was soll denn das jetzt heißen? Ja. Also was hat denn jetzt hier Kubitschek für eine neue Idee? Da ist nix. Ja, irgendwie soll die AfD kämpfen. Ja, aber wie? Ich meine, in ihrer derzeitigen Form, wenn das halt so krass rechts abgedriftet ist, da kannst du einen Handstand machen, da kannst du halt deine aktivistischen Regentänze aufführen. Das bringt nichts, das funktioniert nichts. Und ich meine, was soll dann halt so dieses Gewäsch von Parteistaatmodus? Ich meine, es ist ja, bald ist ja keiner mehr von Bedeutung irgendwie in der AfD, der irgendwie noch, also ist fast niemand mehr da, der gemäßigt ist. Also wie radikal soll man denn sein? Ja, und im gleichen Text meint dann Kubitschek noch, ja, wir dürfen aber nicht so radikal rüberkommen. Was soll das jetzt? Was ist das für ein Gewäsch? Ich meine, wir haben es letztens gesehen, wir haben es auf recenter.com, die Leute treten scharenweise aus der AfD aus, auch im Osten. Also man hat dann irgendwie so 9.000 hier und 11.000 da, das ist es. Und das verteilt sich dann auf mehrere Bundesländer. Du hast dann also in manchen Bundesländern ein paar hundert Leute oder vielleicht 1.000, 1.500 Mitglieder in der AfD. Das ist ein Witz. Ich meine, da haben ja Türkenvereine mehr Mitglieder. Ich meine, es war ja eh klar, so extreme rechte Parteien, das funktioniert in Deutschland halt einfach nicht. Ja, wenn du unbedingt der NPD immer ähnlicher werden willst, dann werden deine Wahlergebnisse sich auch eher der NPD annähern. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen, es gibt so eine Art Bottom hier bundesweit für die AfD. Also man war jetzt halt lange so bei 12, 11%, 10, jetzt ist man mal vielleicht wieder bei 13 oder sowas, aber das sind dann alles so Momentaufnahmen, da sind ein paar Protestwähler dabei und ja. Und es waren ja die radikaleren Figuren in der AfD, die immer gesagt haben, wir machen weiter wie bisher, wir machen weiter wie bisher. Bloß nicht die Gemäßigten. Und die Gemäßigten sind an allem schuld, die Gemäßigten sind furchtbar. So, und dann wollten die Leute das halt nicht wählen. Und jetzt unkt man wiederum, ja, aber die Gemäßigten, die Gemäßigten. Irgendwann ist kein einziger Gemäßigter mehr in der AfD. Wen willst du dann noch hier als Schuldigen benennen für diese Misserfolge? Das ZDF? Ich meine, das machen die jetzt auch schon. Aber das ZDF lädt die AfD nicht mehr ein, die ARD also lädt nicht mehr ein, ja. Es heißt hier bei Kubitschek, dass da jetzt eigentlich. Also er meinte irgendwie, es sieht schlecht aus mit der Ausweitung von der AfD. Also wenn man jetzt im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft irgendwie wirbt für die AfD, ich meine, wer wirbt für die AfD in seiner Nachbarschaft oder im Freundeskreis? Ich meine, wenn du eh nur so Truther oder Aktivisten als Freunde hast, ja, dann wählen die das entweder sowieso oder die wählen gar nicht. Ja, dann kannst du auch niemanden mehr großartig mobilisieren, aber wer geht denn in seiner normalen Nachbarschaft rum und sagt, hey, wählen Sie doch mal die AfD? Zum Arbeitsplatz oder sowas. Ich meine, die haben sich so krass verbrannt. Auch wegen gerade so Leuten wie Kubitschek und seinen Mitstreitern. Es heißt, also er erhofft sich da, er erhofft sich irgendwie Wachstumspotenzial dort, wo sich Wähler erstmals in ihrem Leben vom Kartell der Altparteien abwenden würden, wenn sich eine zugleich kämpferische und vertrauenswürdige Alternative präsentiert. Und zweitens innerhalb systemrelevanter Strukturen. Also was jetzt, in der Polizei oder was? Oder Bundeswehr? Ich meine, merkst du ja, wenn er die Chaträume überwacht und dann werden halt diese paar Polizisten oder halt Bundeswähler aussortiert, die da halt irgendwie zu sehr auf die Tonne kloppen. Was soll das heißen? Wo sich Wähler erstmals in ihrem Leben vom Kartell der Altparteien abwenden würden? Hä? Und was soll eine kämpferische und gleichzeitig vertrauenswürdige Alternative sein? Ich meine, es ist ja das Problem, wenn die AfD jetzt so rechts geworden ist. Was soll daran glaubwürdig sein? Also wer traut denen großartig viel zu? Diese Zielsetzung, meinte er, ist bescheiden, aber realistisch. Denn wer von Systemstürzen fabulierte und den Bürgern die Leerung des Bundestags und seine rettende Neubesetzung in Aussicht stellte, mag Aufwallung hervorrufen und Applaus ernten momentan, aber das war schon zu Hochzeiten von Pegida und noch einmal im Zuge der Querdenkertage, vor allem in Berlin, kein verantwortungsbewusstes Handeln. Es produzierte Enttäuschung und ließ Frustrierte zurück. Also das, ja, ich meine, damit meint er vielleicht halt auch dieses QAnon-Phänomen oder halt einfach diese Aufrufe, ja, wir besetzen jetzt Berlin und wir fordern gleich dann eine neue Verfassung und whatever. Aber ja, ich meine, das ist halt eben dann schwierig, wenn man jetzt irgendwelche Radikalinskis irgendwie noch groß in einem Ofen hervorlocken will, ohne hochtrabende Ideen und hochtrabende Pläne. Also das heißt, er meint hier, es wird in der deutschen Hauptstadt keinen Euromaidan geben, es wird keine Unterstützung von außen eintreffen, weder medial noch finanziell oder auf diplomatischer Ebene. Also da ist so eine kalte Dusche jetzt irgendwie für seine eigene Zielklientel, das heißt, die Russen lassen irgendwie die Szene im Stich. Trump oder die Republicans helfen da nicht und es gibt keinen QAnon-Wunder-Wichtel-Wahn-Dings. Also er will hier so eine langsame Wachstumsstrategie, meint er. Also er hat wahrscheinlich auch geschnallt, dass halt die Energiekrise jetzt nicht unbedingt so apokalyptisch werden muss oder dass halt, wenn was Ernsteres passiert, dass die Leute jetzt trotzdem nicht scharenweise dann die AfD wählen. Also das heißt, seine Strategie würde funktionieren, wenn die Leute begreifen, meint er, dass sie das Ende einer bald, also dass das jetzt das Ende einer bald dreijährigen Lethargie einläutet. Also 3 Jahre oder mehr hat sich ja nichts getan bei den Umfragewerten. Also dann, ja, und dann lobt er halt wieder dann die Mandate im Osten, also da, wo 5-mal weniger Leute wohnen. Da ist es halt relativ simpel natürlich gewesen für die AfD, die nötigen Wähler zusammenzukratzen für halt Wahlergebnisse von 20% plus und so, ja. Aber was soll das bringen, ja? Das heißt, im Westen, meint er, im Westen kann es nur um Stabilität und um die Sicherung der Fraktionsstrukturen in den Landtagen gehen. Ja, aber wenn jetzt der Osten, die Ost-AfD oder generell die radikalen AfD total poltern und meinen, ja, sie haben ja in allem recht, weil die AfD im Osten was reißt. Wie soll man dann wie wollen die dann die AfD stabilisieren im Westen, wenn das Westpublikum mal einfach sagt, das ist sonst zu radikal? Also, Kampf um jede Stimme. Widerstandspotenzial. Es wird schlechte Bilder geben, meint er, schlechte Presse, es wird zu Unterstellungen kommen. Aha. Das heißt, die AfD-Mandatsträger und Funktionäre werden in Versuchen geraten, sich selbst auf die Seite dieser verständigeren Leute zu schlagen und öffentlich mit dem Finger auf Fehler in der eigenen Partei verweisen. Es gibt diese billige Form der Anbiederung an die Macht und an die Deutungshoheit der Medien. Also, es ist wie dieses alte Argument, wenn du irgendwas sagst in der Partei irgendwie gegen Höcke oder Kubitschek, also vor allem, wenn halt die Umfragewerte wieder klettern und dann bringt Höcke dann wieder pünktlich irgend so krasse Dinge in der Öffentlichkeit. Oder halt einfach generell so dieser typische Wahn in der Partei, wenn halt dann sich völlig toxische Leute da rumrennen in der AfD und viele schmeißen dann einfach das Handtuch und so und es werden dann einfach generell brutale Fehler gemacht. Wenn du dann irgendwie den Mund aufmachst und halt dann so diese zentrale Clique dann kritisierst, dann, so lese ich das hier raus, also so meine ich das hier zu deuten, dann gibt es halt eben wieder dann gibt es halt wieder mächtig Stress. Dann wird wieder Aktivismus gemacht in der eigenen Partei gegen Parteianhänger. Ja, das sind windige, angepasste Systemlinge und. Ja, Moment, hat Kubitschek nicht gerade eben noch gesagt, ja, wir müssen irgendwie seriös rüberkommen und überzeugend wirken? Und ja, wie sollen das gehen? Also, wenn halt schon hier angekündigt wird, nö, Kritik darf es da nicht geben in der Partei. Ich meine, er darf das natürlich schon. Also, er attestiert hier halt Fehler. Also so ein bisschen attestiert er halt eben an Fehler, was man jetzt an irgendwie nicht so toll gemacht hat oder was nicht so gut funktioniert hat und so. Aber jemand anders, nein, darf natürlich dann keine Kritik äußern. Da, 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 da. Das heißt hier, wer etwa Björn Höcke in den vergangenen Jahren etwas genauer zugehört hat, wird bemerkt haben, dass gerade er vor dieser Harmoniefalle warnt. Um Gottes Willen. Es ist nicht die Aufgabe der Opposition, heißt es, Harmonie zu verbreiten. Ja, aber ich meine, was wollen die Leute mit einer Partei, die sich selber zerfleischt und es keine konstruktive Kritik dann mehr möglich ist? Ich meine, ab welchem Punkt ist man einfach nur ein totes Sammelbecken? Und so ein Sammelbecken, was die klassischen Parteien halt auch wirklich brauchen. Dass man da halt die ganz Unzufriedenen parken kann und die Rechtsextremen da halt parken kann und da werden sie nie was erreichen und es bildet sich auch dann keine neue, irgendwie konservative Partei, weil alle fürchten dann, dass es dann die AfD kaputt macht und schon hast du halt dieses ewige Sammelbecken. Also es heißt dann Niedersachsen. Entscheidend sei es, ob es gelingen kann, Werte jenseits der 30% zu erringen und sich noch tiefer im Land zu verankern. Sachsen und Thüringen sei dieser Schritt möglich. Sachsen-Anhalt und Brandenburg vielleicht auch. Ja, und dann irgendwann, wenn halt die Leute dann zu krass abgehen oder was, dann oder sich zu stark mit den Russen assoziieren oder irgendwelche Skandale hochkommen, dann attestiert ein Gericht halt irgendwie eine aggressiv-kämpferische Haltung und dann ist ein Parteiverbot halt durchaus auch möglich. Ja, und selbst ein Nachfolgeprojekt oder ein quasi Nachfolgeprojekt, da kommen dann wieder die Truther, da kommen dann wieder die Rechtsextremen, da kommen dann wieder die typischen Leute und das wird dann den gleichen Weg nehmen. Ja. Er sagt sogar hier, es gibt ein Auffangbecken für den Protest und den Zorn. Einen ersten Schritt aus der Enttäuschung. Puh. Das heißt, die Chancen für die AfD stehen gut, sich selbst als die einzige in sich geschlossene Opposition und als glaubwürdige Alternative für Deutschland zu zeigen. Sarah Wagenknecht möchte seit Jahren die Linke in dieselbe Richtung bewegen, aber nach ihrer gescheiterten Machtprobe ist klar geworden, dass sie es nicht schaffen wird. Die Linke ist aus dem Rennen. Tja, nicht bei den Demos jetzt anscheinend. Also, ja, außerdem im Osten, klar, es gibt immer viele Kommunisten im Osten. Also, und dann will man halt irgendwie verschiedene Bewegungen damit zusammen fusionieren und so. Und das sei dann so der Weg zur Macht, glaubt er hier zu wissen. Also das heißt, die AfD hat die ganze Klaviatur zu bespielen. Sie muss aufhören, für den Papierkorb zu arbeiten. Sie muss Wahlkreisbüros zu Rückzugsräumen für den Protest ausbauen und neu eröffnen. Sie muss Säle füllen, Präsenz zeigen und die Abwiegelungstreffen der Macht stören. Ich meine, es klingt so, als wäre er halt irgendwie neidisch auf so die Linke in der Vergangenheit, dass die halt dann irgendwie so Leute mobilisieren konnte. Also als dann der Vietnamkrieg war und halt die Ölkrise damals und solche Geschichten. Ja, da konnten ja die Linken halt, also da konnten ja die Linken alles Mögliche mobilisieren hier in Deutschland. Und an den Universitäten und große Bewegungen und an die RAF und hier eine Organisation, da eine Organisation und, ja. Also auf sowas ist er anscheinend neidisch. Ja, das möchte er anscheinend replizieren, aber wie soll denn das gehen? Ja. Das heißt, in der AfD bündeln sich Hoffnungen. Sie darf sich nicht enttäuschen. So, was hat er jetzt erzählt in dem ganzen Ding hier über die Geheimdienstproblematik? Nichts. Natürlich. Nichts. Also was ist mit der Infiltration der AfD, beziehungsweise wenn jetzt jemand für die AfD arbeitet und hat dann irgendwelche Büroleute oder was oder im anderen Umfeld Leute aus Ex-Neonazis oder was, was ist, wenn halt da schon lange irgendwie der Verfassungsschutz eingesickert ist und dann durfte der Verfassungsschutz ja immer mehr und mehr nachrichtendienstliche Mittel einsetzen und so. Das ist alles ein Riesenproblem, was jetzt halt auch für den Wutwinter oder was relevant ist. Ja, ich habe ein Dossier veröffentlicht auf recentup.com, ein Dossier auf recentup.com über den Verfassungsschutz und den Wutwinter. Das ist eine ganz, ganz elementare, krasse Frage. Ja, wie will man hier sicherstellen, dass man nicht total infiltriert wird? Da bietet der Text einmal gar nichts an. Ja, es geht nur um Aktivismus, 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 Aktivismus. Geheimdienstebene, nö. Das ist, ich meine, wir haben es ja gesehen bei der NPD. Der Gründer wurde enttarnt als britischer Agent. Verfassungsschutz war dann überall. Und dann gibt es halt eben so jetzt so Hinweise und einen Verdacht darauf, dass selbst die Gründung der AfD, einen seltsamen Hintergrund hat. Also wenn dann halt eben so reiche Leute vermutet werden aus dem deutsch- und aus dem britischen Raum, also teilweise aus dem adligen Spektrum, ja, Leute, die dann familiär auch Bindungen haben zum britischen Reich. Also, ja, was ist mit der theoretischen Gefahr, dass da der britische Geheimdienst hier mitmischt? Wie man auch ja den NPD-Gründer halt kontrolliert hatte. Also es ist alles ganz, 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 ganz wichtig, aber hier wird einem ja gar nicht weitergeholfen hier bei diesem Magazin Sezession. Es wird auch nicht erklärt, wie will man jetzt seriös rüberkommen, aber kämpferisch, ohne was jetzt dieses Neonazi-Problem, ja, wie soll das funktionieren? Das erklärt er nicht. Ja, er sagt dann einfach weiter wie bisher, mehr Dampf machen, mehr Aktivismus und bloß keine interne Kritik und das war's. Also die absolute Loser-Strategie. Also das wird jetzt wahrscheinlich dann die nächste Krise, wo man dann nicht wirklich von profitieren kann, wo nichts vorwärts geht und dieses Sammelbecken AfD lebt weiter. Ja, so kann das nicht weitergehen. Wir von Recenter, wir liefern den Leuten die Werkzeuge, die sie brauchen. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen kein Nachrichtenmedium sein oder kein Aktivistenmedium sein. Wir wollen auf einem nachrichtendienstlichen Niveau Dinge analysieren, wie sie wirklich sind, unabhängig von Ideologie. Ja. Also wirklich aufdecken, wie ist was. Ja, und so kannst du dann, es ist erstaunlich, wie man mit den Tatsachen, wie man mit der Wahrheit tatsächlich dann die verschiedensten Leute unter einen Hut kriegen kann. Du brauchst doch diesen Neonazi-Krempel nicht. Du brauchst doch nicht irgendwie dein Leben ruinieren, in der Erwartung, dass du dann die non-existenten Windmühlen von Zion besiegst. Ja. Also du musst doch nicht, was, oder wir haben Klimathema, wir haben wirklich aufdecken können, dass die Klimaforschung erstens angloamerikanisch dominiert ist und zweitens, dass das Klimaforschung durch und durch militärisch ist. Ja. Und damit kannst du Leute im Mainstream halt eben dann eher sensibilisieren für das Thema. Und du kannst halt die Leute eher damit ansprechen und denen halt ein besseres Bild liefern. Ja, ob jetzt jemand aus der Mitte oder eher links oder eher rechts oder whatever. Das bringt nichts, wenn du halt einfach nur sagst, ja, Klimaforschung, das ist alles die linke Weltverschwörung der Unterhosen von Zion. Ja, und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann hasse ich dich und ich cancel dich und bla 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 bla. Gehen Sie ruhig mal auf irgendwelche Influencer da draußen zu, ja, schreiben Sie denen eine E-Mail oder was und fragen Sie die mal nach den wichtigen Sachen. Wie wollen Sie das lösen? Wie wollen Sie, was haben Sie für ein Konzept? Ja, was ist mit den ganzen gravierenden Problemen bei denen in der Szene oder in der Organisation oder was? Wie wollen Sie diese Probleme lösen? Und dann kriegen Sie wohl nur dieses allgemeine komische Gewäsch zu hören, ja, ohne dass da irgendeine Substanz da drin ist.